Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Mit Stefanie Rode, schön, dass Sie heute dabei sind. Nie wieder Krieg. Mit diesem Ansinnen ist die EU ja einst gegründet worden. Inzwischen aber ist Krieg wieder denkbar. Davor warnt zumindest Agnes Heller. Sie ist eine der bekanntesten Philosophinnen unserer Zeit. Und wir haben mit ihr anlässlich ihres 90. Geburtstags über die aktuellen Gefahren für Europa gesprochen. Und wir haben gefragt, warum sie meint, dass Europa eine Dystopie braucht. Aber wir wagen heute auch einen optimistischeren Blick auf Europa vor der Wahl Ende Mai und fragen nach Utopien. Wie kann Europa gerechter werden in Zukunft? Wir prüfen einige Vorschläge, wie beispielsweise das Grundeinkommen, und schauen, ob sie nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch für mehr Verteilungsgerechtigkeit sorgen würden in Europa. Achtung, Europa! Wenn diese Warnung von jemandem kommt, der zwei totalitäre Regime überlebt hat, dann sollte man aufhorchen. Mit diesen Worten nämlich warnt Agnes Heller vor den politischen Entwicklungen auf unserem Kontinent. Die Ungarin zählt zu den bedeutendsten Philosophinnen unserer Zeit und ihr Denken ist geprägt von den Erlebnissen im Zweiten Weltkrieg und danach im Stalinismus. Mit ihrer Mutter entkam sie nur knapp dem Holocaust. Ihr Vater wurde im Konzentrationslager Auschwitz ermordet. Nach jahrzehntelangen Repressionen durch das kommunistische Regime in Ungarn wanderte sie dann aus, 1977, erst nach Australien und in den 80er Jahren dann nach New York, wo sie den Lehrstuhl von Hannah Arendt übernahm. Seit ihrer Emeritierung pendelt sie zwischen den USA und Ungarn, wo sie den anwachsenden Nationalismus unter Viktor Orban unermüdlich kritisiert. Am heutigen Sonntag feiert Agnes Heller ihren 90. Geburtstag. Und wir haben das Glück, mitfeiern zu dürfen. Wir wollen kurz vor der Europawahl über Europa, diese kleine Halbinsel im Westen Asiens, reden, wie Agnes Heller es in ihrem neuen Essay schreibt. Frau Heller, herzlich willkommen und alles Beste zum Geburtstag.
Dankeschön.
Nach 27 Jahren in New York sind Sie nach Ungarn zurückgekommen. Und vor kurzem haben Sie gesagt, selbst in Zeiten von Donald Trump haben Sie mehr Vertrauen in die USA als in Europa. Warum haben Sie so wenig Vertrauen in Europa?
Das ist ganz einfach. Die Menschen sind in Amerika nicht anders, wie als in Europa sind. Das heißt, sie sind nicht besser, sie sind nicht schlimmer als in Europa. Nur die geschichtlichen Traditionen sind verschieben. In Amerika ist Demokratie naturwüchsig. Es kommt von unten nach oben, nicht von oben nach unten. Deswegen habe ich größeres Vertrauen in die Vereinigten Staaten als in europäischen Ländern. Vielleicht habe ich außerhalb Frankreich. Außerhalb Frankreich, der Frankreich hat nie einen Diktatoren gewählt. Alle anderen Staaten, Völker in Europa haben mindestens einmal einen Diktator gewählt, frei gewählt. Deswegen habe ich innerhalb Europa vielleicht das größte Vertrauen in Frankreich.
Sie selber haben sich einmal als Außenseiterin bezeichnet und haben damit auch eine Gemeinsamkeit mit Hannah Arendt, der Sie ja gefolgt sind in New York auf den Lehrstuhl. Und Sie haben tatsächlich Ähnlichkeiten. Sie sind jüdisch, sind emigriert, haben in den USA gelehrt, Europa von dort aus beobachtet. Wie erleben Sie Ihre eigene Situation in der illiberalen Demokratie Ungarn von Viktor Orban?
Ich bin nicht nur ein Überleber des Holocaust. Ich habe nicht nur geschichtliche Erfahrungen. Ich bin eine Philosophin. Und die Philosophen sind darin interessiert, die Welt zu verstehen. Einmal sagte Hegel, dass man die Welt vernünftig ansieht, denn sieht die Welt auch vernünftig an. Das heißt nicht, dass die Welt vernünftig ist. Es heißt, dass man nur die Welt verstehen kann, bis zu einem Grade verstehen kann, wenn man die Welt vernünftig ohne Vorurteile ansieht. Und wenn ich dieser Situation, in der sich jetzt Europa befindet, eine gefährliche Situation sehe, dann sehe ich nicht dieselbe gefährliche Situation als in Zeiten 33 oder 39. Eher eine gefährliche Situation, die zum 1914 ähnlich ist. Das heißt, ich glaube, dass die ethnischen Nationalisten, die ethnische nationalistische Ideologie, die jetzt heute in Europa so verbreitet sind, wie die ethnischen Nationalisten im 1914, wahrlich zu einem neuen Krieg führen können. Nicht zu einem Weltkrieg, denn Europa ist sehr unbedeutend dazu. ein Grund eines Weltkrieges zu sein, aber ein europäischer Krieg. Und stellen Sie jetzt vor, alle ethnischen Nationalisten mit ihrer Identitätspolitik brauchen einen Feind. Ohne Feind gibt es keinen ethnischen Nationalismus. Jetzt ist der Feind Brüssel. Für Salvini oder für Orban und für andere, Brüssel ist doch der Feind. Aber was passiert, wenn sie Brüssel übernehmen? Was passiert, was kann passieren, wenn sie die Europäische Union übernehmen? Was ihr Plan ist, sie haben das offen gesagt. Was passiert dann? Dann wird die Europäische Union sicher zerfallen. Aber sie brauchen doch einen Feind. Ohne Feind gibt es keinen ethnischen Nationalismus. Wer wird dann der Feind sein? Sicher nicht China, sicher nicht die Vereinigten Staaten, das sind zu große Feinde. Aber die Nachbarstaaten werden die Feinde sein. Wieder einmal werden die Nachbarstaaten Europa miteinander anfangen, Kriege zu führen. Natürlich ist das eine Dystopie, eine negative Utopie, aber es ist eine Möglichkeit. Es ist eine wirkliche Gefahr. Und wenn man die Gefahren nicht sieht, kann man sie nicht vermeiden. Deswegen möchte ich immer über die Gefahren sprechen, die Europa bedrohen, unter anderem ein neues europäisches Krieg. Es ist ein Problem, dass wir Europäer in dieser Union überhaupt keinen europäischen Wirbelwissen haben. Wenn man ein Kind in Europa fragt, was bedeutet für dich, ein Europäer zu sein, wird das Kind wahrscheinlich die Frage auch nicht verstehen. Und wenn sie die Frage versteht, wird es überhaupt nicht möglich für sie sein, eine Antwort auf diese Frage zu geben. Das heißt, wenn ich demselben Kind frage, was heißt für dich, Deutsch zu sein, Italiener zu sein, Ungarisch zu sein, das Kind nicht nur die Frage verstehen, wird auch die Frage antworten können. Das ist das Problem. Das ist auch ein Problem der ganzen Europäischen Union, dass sie nicht dazu Menschen bringen konnte, ein europäisches Wirbelbewusstsein zu entwickeln.
Sie haben eben ausgeführt, dass wir in der EU keine Wir-Identität haben, also keine europäische Identität. Und Sie haben ja die Entstehung der EU von Beginn an mitverfolgt. Und in den 50er Jahren, da hat der französische Unternehmer Jean Monnet, der auch ein Wegbereiter der europäischen Einigungsbestrebungen war, gesagt, unsere Länder sind zu klein geworden für die gegenwärtige Welt. Erleben wir jetzt, also gut 60 Jahre später, genau das Gegenteil. Also, dass die Länder Europas immer größer werden und die EU immer kleiner und schrumpft und möglicherweise irgendwann nicht mehr da ist.
Europa selbst ist klein in der Welt geworden, wenn Sie über Kleinheit sprechen. Europa ist ein unwichtiger Teil von der Welt heute. Deswegen habe ich schon vorher gesagt, dass kein Weltkrieg von europäischen Krieg ausbrechen muss. Aber in Europa gibt es größere, kleinere Staaten. Größere, kleinere Nationen. Diese größeren, kleineren Nationen haben mindestens in einer formalen Weise eine Gleichberechtigung innerhalb der Europäischen Union. Sie glauben aber, dass sie nicht eine Gleichberechtigung haben. Einige kleine Völker glauben es, mindestens die osteuropäischen Völker glauben es und auch andere Völker. Das Problem ist vielseitig. Ich möchte nicht sagen, dass die Konflikte zwischen verschiedenen Staaten innerhalb der Union überhaupt keinen Grund haben. Ich sage nur, dass ethnischer Nationalismus diesen Konflikten gebaut ist und diese Konflikte nicht vermindert, aber vermehrt, immer größer und stärker macht. Das ist der schlechte Weg, das ist der gefährliche Weg. Darum sagte ich, Achtung Europa, diesen gefährlichen Weg sollte man nicht gehen.
Und jetzt können wir aber mit Hegel sagen, was die Erfahrung in der Geschichte lehrt, ist, dass Völker und Regierungen niemals etwas aus der Geschichte gelernt haben. Also warum sollte Europa was gelernt haben aus dem 20. Jahrhundert?
Das stimmt doch, wir lernen nie von der Geschichte. Ich sage nicht jetzt, dass wir von der Geschichte lernen sollen. Die Geschichte wiederholt sich nicht in der gleichen Weise. Wenn ich sagte, diese Situation ist ähnlich von 1914, sage ich, dass das dieselbe Situation ist. Ich habe schon gesagt, von 1914, von diesem ethnischen Nationalismus, der Zerstörung der Reiche, Habsburg, Deutsches Reich und alle Reiche, Russisches Reich, entwickeln sich die Nationalstaaten und diese Nationalstaaten als Nationalstaaten war doch der Motor des Zweiten Weltkriegs, der Holocaust und noch vorher einen ungerechten Frieden. Aber schauen Sie mal, doch etwas anderes ist ähnlich. Am Beginn des Ersten Weltkrieges waren in zwei Generationen vor Europa, kannten den Krieg überhaupt nicht. Es waren 100 Jahre, wesentlich 100 Jahre von Frieden gewesen. Die jungen Leute konnten nicht vorstellen, was ein Krieg bedeutet. Wir sind in sehr ähnlicher Situation. Zwei Generationen in Europa, mindestens in Westeuropa, haben überhaupt keinen Krieg gekannt. Sie haben ja keine Ahnung, nur von den Filmen, das macht nichts. Keine Ahnung, was Krieg wirklich ist. Und sie glauben, das ist wirklich ein Spielzeug vielleicht. Wir können gegeneinander ein kleines Kind führen, das wird nichts zu anderes führen. Ich glaube, das ist die Ähnlichkeit. Zwei Generationen Frieden, die den Krieg nicht vorstellen können. Entisches Nationalismus, der gegen die Zusammenarbeit verschiedener Nationalen in einer oder anderen Weise nicht befriedigt sind, wollen allein mit ihrem Wir-Bewusstsein unabhängig sein. Ich möchte Ihnen sagen, alle Slogans, alle Losungen der Welt sind zweideutig. Alles kann ihn zum Guten, zum Schlechten führen. Es war so wunderbar, mit dem Wort Selbstbestimmung der Nationen zu sprechen. Selbstbestimmung der Nationen, sehr schöne Sache. Aber es hat auch ein hässliches Gesicht. Denn Selbstbestimmung der Nationen kann auch zum Krieg zwischen Nationen führen.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie, wir müssen die Ambivalenz in all diesen Phänomenen sehen. Wir brauchen weder eine Utopie noch eine Dystopie, sondern einen realistischen Blick darauf, dass der Krieg tatsächlich passieren kann.
Ich glaube, Dystopien ist ein mehr nützlicher als Utopien. Utopien sprechen über eine Art von Zukunft, die heutige Gegenwart ganz und gar überwindet. Und diese Utopie hat mit etwas anderes zu tun, in der sie glauben der Perfektibilität der menschlichen Natur, dass in der Zukunft andere Art von Menschen sein werden oder wir eine sogenannte gerechte Gesellschaft haben werden oder nur Gerechtigkeit. Das sind die Utopien, die mit zusammen zu denken sind mit der Perfektibilität der menschlichen Natur. Wenn man darin nicht glaubt, dann man glaubt, Homo sapiens ist, wie es ist, ja? Dann muss man den Institutionen glauben. Was für Institutionen wir brauchen, das hat auch Kant gesagt, wo auch dass er sich ausdrückt, der Geschlecht des Teufels sich anständig benehmen würde. Aber es gibt nicht solche Institutionen, die das versichern, dass alle Menschen anständig sein werden. Solche Institutionen geben nicht und werden auch nicht geben. Das heißt, die Utopien, die zu einer anthropologischen Wendung gebunden sind, sind Utopien, die gefährlich sind, weil sie unsere Hoffnungen in etwas sind. Wir müssen etwas hoffen, das unmöglich ist. Und von der unmöglichen Hoffnung kommt Enttäuschung, kommt Zynismus, kommt Nihilismus. Das ist kein guter Ausgang dieser utopischen Gedankenweise. Was Dystopien betrifft, sie zeigen uns die schlechtesten, fürchterlichen Konsequenzen von heute. Now, diese Dystopien sind, ich glaube, mehr nützlich. Denn wenn man die Gefahren sieht, wird man sie vermeiden. Mindestens kann man sie vermeiden. Aber schön, Sie haben mich gefragt über die Zukunft. Über die weitere Zukunft wissen wir sowieso nicht. Über die Zukunft der Gegenwart wissen wir etwas, was wir wissen, dass, was wir tun sollen. Was wir für die Zukunft der Gegenwart tun sollen. Auf diese Frage kann man vielleicht mit Voltaire antworten. Cultivez vos jardins. Kultiviert unser Garten, den Garten der Gegenwart. Das kann man kultivieren. Unser Garten können wir kultivieren. Wir können es schöner machen. Wir können es gerechter machen. Wir können es glücklicher machen, aber nicht glücklich und nicht gerecht. Mindestens was Gleichheit betrifft, könnten wir doch keine Welt ohne Armut haben. Aber die Vererbung der Armut, das ist etwas, was man nicht haben soll. Das heißt, die Armut soll nicht vererbbar sein. Arme Kinder sollen nicht notwendigerweise arme Erwachsene werden. Natürlich geht es nicht, aber als Ideal, als Ziel, das kann man kultivieren.
Frau Heller, Sie feiern Ihren 90. Geburtstag. Wenn Sie die Kerzen auf Ihrem Geburtstagskuchen ausblasen, wünschen Sie sich dann auch was für Europa?
Ich habe über Europa gesprochen, ja. Wenn ich sage, Achtung Europa, ich spreche über Europa und für Europäer. aber ich kann keine Weisheit sagen, denn ich bin nicht weiß. Falls wir uns die Mühe geben, ehrlich handeln, ich sage ehrlich, das ist ein moralischer Ausdruck, aber ich glaube, Ehrlichkeit ist die beste Politik und man glaube nicht, dass man sehr viel lügt, wenn man eine gute Politik treibt. Und wegen der Massengesellschaften muss man mit Ideologien die Mehrheit gewinnen und in Wahlen muss man doch gewinnen, die Mehrheit muss man haben. Um die Mehrheit haben, braucht man Ideologien. Identitätspolitik ist auch eine Ideologie und besonders ist ethnischer Nationalismus eine Ideologie. Aber man kann doch auch eine positive, nicht utopische, nicht gefährliche Ideologie ausarbeiten. Ich kann nur Ihnen sagen, dazu muss man fähig sein, denn wenn man dazu nicht fähig ist, dann werden wir besiegt durch die negativen Ideologien besiegt werden und der ethnische Nationalismus wird in Europa regieren können.
Vielen Dank, Frau Heller, für dieses Gespräch und dass Sie sich die Zeit genommen haben an Ihrem Geburtstag. Dankeschön.
Vielen Dank, Dankeschön.
Und wer mehr von der ungarischen Philosophin Agnes Heller lesen möchte, ihr neuestes Buch heißt Paradox Europa und ist gerade erschienen. Ein gewisses Maß an Dystopie kann Europa eher nutzen als schaden. Das meint zumindest die ungarische Philosophin Agnes Heller, die wir gerade gehört haben. Wie aber sieht es aus mit den Utopien? Dass man darüber durchaus nachdenken kann, hat der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert gezeigt mit seinen Äußerungen zur Kollektivierung und Demokratisierung von Unternehmen wie BMW zum Beispiel. Und seitdem wird kontrovers über sehr grundsätzliche Fragen diskutiert, also zum Beispiel in welcher Wirtschaftsordnung wir eigentlich leben wollen in Zukunft. Allerdings beschränkt sich diese Debatte meist auf Deutschland. Was aber ist mit Europa? Dort wollen nun 24 Philosophinnen und Philosophen eine ähnlich grundsätzliche Debatte anstoßen, nach dem Motto: Denke Gutes und rede auch darüber. Kurz vor der Europawahl haben sie ein Buch herausgegeben, 12 Stars heißt das, gemeinsam mit der Bertelsmann Stiftung. Und darin zeigen sie, wie Europa gerechter werden könnte. Zum Beispiel mit einem Grundeinkommen, einer Finanztransaktionssteuer oder auch einer Klimasteuer. Klingen diese Ideen aber nur in der Theorie schön, sind aber letztlich ökonomisch unwirksam? Wir wollen jetzt hier den Reality-Check machen und diese Vorschläge prüfen, philosophisch und ökonomisch, und schauen, ob sie tatsächlich für mehr Verteilungsgerechtigkeit in der EU sorgen würden. Und dazu darf ich jetzt im Studio begrüßen Katharina Gnad. Sie ist Senior Project Manager im Programm Europas Zukunft der Bertelsmann Stiftung. Und ihre Arbeitsschwerpunkte sind europäische und internationale Wirtschaftsbeziehungen und die Zukunft des Euro. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Hallo, vielen Dank.
Und begrüßen darf ich Gabriel Wollner. Er ist Professor für politische Philosophie an der Universität Bayreuth, unterrichtet dort im Philosophy and Economics Programm, wo philosophische und volkswirtschaftliche Perspektiven zusammengebracht werden. Und er plädiert in dem genannten Band auch für eine internationale Finanztransaktionssteuer. Schön, dass Sie hier sind.
Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
Wir hören ja immer wieder gerade, Europa ist wichtiger denn je. Dieser Wahlkampf, der geht wirklich ans Eingemachte. Was ist denn Ihr Eindruck? Werden da tatsächlich ganz grundsätzliche Fragen debattiert gerade in Europa oder ist das eher ein oberflächlicher Wahlkampf?
Also aus meiner Sicht werden momentan wirklich große Systemfragen in Europa diskutiert. Also drei Sachen fallen mir da spontan ein. Es gibt eine große Debatte darum, wie wir mit neuen Technologien und Wirtschaftsmodellen umgehen. Das sind oft datengetriebene, teilweise sehr schwer greifbare Wertschöpfungsmodelle. Und hier reden wir gerade über die Regulierung von diesen Plattformökonomien und Digitalunternehmen. Die zweite Sache ist, dass wir momentan in vielen europäischen Ländern eine Renaissance der industriepolitischen Debatte sehen. Also die Frage, was ist die Rolle eigentlich des Staates, um im globalen Wettbewerb Bestand zu haben, auch gegenüber US-amerikanischen und chinesischen Firmen. Und auch dort ist Europa in letzter Zeit sehr stark geworden und hat Zähne gezeigt. Und die dritte Debatte ist, dass wir in Europa über Datenschutz und Urheberrecht debattieren. Und das sind große Themen von Eigentum. Und Eigentum ist eines der großen Systemfragen. Also von daher würde ich sagen, ja, wir sehen die Debatte, aber nicht unbedingt im Wahlkampf.
Wie sehen Sie das, Herr Wollner?
Mein Eindruck wäre vielleicht ein leicht anderer. Mein Eindruck ist der, dass große Fragen der sozialen Gerechtigkeit, die in nationalen Debatten eine Rolle spielen, im Europawahlkampf weniger stark vorkommen. Wenn man sich nationale Debatten anguckt, die Bewegung der Gelbwesten in Frankreich, eine soziale Protestbewegung, die ja doch auch in irgendeinem Sinne ein Unbehagen an sozialer Ungerechtigkeit und sozialer Ungleichheit Ausdruck verleiht. Wenn man nach Großbritannien blickt, mit Jeremy Corbyn, einer der Vorsitzenden der beiden größten Parteien in einer der größten europäischen Volkswirtschaften, der sich selbst als Sozialist bezeichnet, der von der Verstaatlichung bestimmter Industrien spricht. Das besagte Interview von Kevin Kühnert, was das gesamte Partei-Establishment rechts der Linkspartei aus dem Häuschen gebracht hat. Diese großen Themen der sozialen Gerechtigkeit, die in nationalen Debatten eine Rolle spielen, kommen meines Erachtens im Europawahlkampf relativ wenig vor. Das finde ich auf der einen Seite verwunderlich, auf der anderen Seite auch schade, weil es vielleicht dazu beiträgt, dass eine bestimmte Vision von Europa weniger stark zum Tragen kommt. Eine Vision von Europa als einem Gerechtigkeitsprojekt, vielleicht auch sowas wie einem neuen Anlauf, Markt und Kapital im Namen der Demokratie und der Gerechtigkeit Schranken aufzuzeigen. Und diese Perspektive auf Europa als Demokratie- und Gerechtigkeitsprojekt wäre vielleicht auch vielversprechend, um den Populisten am anderen Ende des politischen Spektrums ein Stück weit den Schneid abzukaufen.
Schauen wir doch mal auf diese Gerechtigkeitsfragen, die debattiert werden könnten. Und lassen Sie uns aus dem Negativen heraus fragen, wo sehen Sie denn jetzt die größten Ungerechtigkeiten, also die Punkte, wo man direkt anfangen könnte, Europa gerechter zu machen?
Das sind Fragen der sozialen Gerechtigkeit, Fragen, die direkt mit der Verteilung von Vermögen und Einkommen zu tun haben. Da ist die Schere in den letzten Jahrzehnten stark auseinandergegangen. Eine Frage, die man sich auch in einem europäischen Kontext stellen müsste, ist die, wie kann man der wachsenden Ungleichheit entgegenwirken? Traditionell oder historisch wäre da vielleicht der Nationalstaat das Pferd gewesen, auf das man hätte setzen sollen. Also der Nationalstaat als effektiver Umverteiler im Namen der sozialen Gerechtigkeit. Jetzt funktioniert das in Anbetracht von Globalisierung, technologischem Wandel nicht mehr so gut mit dem Nationalstaat. Eine Frage wäre, kann die EU da auf die Bühne treten?
Jenseits der Fragen von sozialer Gerechtigkeit innerhalb der europäischen Gesellschaft sehen wir auch sehr ungleiche Verteilung von Armut und Reichtum innerhalb oder zwischen den europäischen Staaten. Wenn wir uns angucken, wer profitiert eigentlich vom europäischen Projekt oder vom europäischen Binnenmarkt, von der europäischen Integration, dann sind es oft die sehr produktiven, reichen Regionen und Länder im Zentrum Europas. Und die Peripherie profitiert nicht so stark von dem europäischen Projekt, von den europäischen Vorteilen eines gemeinsamen Binnenmarktes. Wir sehen auch große Unterschiede, wenn wir uns jetzt europäische Regionen und Mitgliedstaaten angucken, im Bereich Zugang zu öffentlichen Gütern, Zugang zu Gesundheitsversorgung. Das heißt, jenseits der fundamentalen Fragen von sozialer Gerechtigkeit sehen wir auch große Unterschiede innerhalb Europas, was die Teilhabe angeht am wirtschaftlichen Erfolg des europäischen Projektes.
Wie würden Sie das denn definieren, Herr Wollner? Das würde ich gerne von Ihnen wissen, auch mit einem philosophischen Hintergrund. Was für ein Verständnis von Gerechtigkeit sollte man denn zugrunde legen? Also es gibt ja verschiedene Ideen. Man könnte ja beispielsweise also mit John Rawls sagen, Ungleichheiten, also zum Beispiel verschiedener Reichtum und Armut, wie Sie das gerade auch genannt haben, sind nur dann gerecht, wenn sich daraus Vorteile für jedermann ergeben. Also dass insbesondere auch die schwächsten Mitglieder der Gesellschaft am meisten profitieren von diesen Ungleichheiten. Finden Sie das zum Beispiel eine Gerechtigkeitsdefinition, mit der wir hier argumentieren können, also anhand derer wir die europäischen Entwicklungen messen könnten?
Ich glaube, man muss da zwischen zwei Fragen oder zwei Kontexten unterscheiden. Auf der einen Seite die klassischen Fragen der sozialen Gerechtigkeit, auf der anderen Seite die Fragen, die Frau Gnad aufgeworfen hat, Fragen, die die gerechte Verteilung der Vorteile der Kooperation innerhalb Europas betreffen. In Bezug auf die klassischen Fragen der sozialen Gerechtigkeit würde ich nun Rawls'schen Ausgangspunkt für vielversprechend halten, dass Ungleichheiten nur dann gerechtfertigt sind, wenn sie den am schlechtest Gestellten zum Vorteil gereichen, dass soziale Gerechtigkeit was mit fairer Chancengleichheit zu tun hat. In Bezug auf die Verteilung der Vor- und Nachteile der europäischen Kooperation müsste man die Idee wahrscheinlich ein Stück weit anpassen und sich fragen, was bedeutet es, die Kooperation, die innerhalb der Europäischen Union stattfindet, beispielsweise durch sowas wie eine Währungsunion, durch einen gemeinsamen Binnenmarkt, was bedeutet es, die Vor- und Nachteile dieser Kooperation auf eine gerechte oder faire Art und Weise zu verteilen?
Eine Debatte, die gerade sehr groß geführt wird, auch in diesem Wahlkampf, sind ja die CO2-Emissionen und eine mögliche CO2-Steuer. Und da kommen auch Fragen von Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit auf. Also die Frage, werden da einige über Gebühr belastet, die ohnehin kein großes Einkommen haben beispielsweise. Wenn wir bei dieser CO2-Steuer schauen, also es sind ja klare Fakten, die Erde erwärmt sich, es gibt zu viel Kohlendioxid aus Öl, Gas und Kohle in der Atmosphäre, wird emittiert. Und deshalb soll das jetzt flächendeckend besteuert werden. Um das kurz zu erwähnen, bisher gibt es einen CO2-Preis-Light, wenn man so will, also in Form des EU-Emissionshandels. Das gilt für die Stromwirtschaft insbesondere und für die Schwerindustrie. Die müssen sich Zertifikate kaufen für die Verschmutzung. Allerdings gibt es keine flächendeckende Besteuerung bis jetzt. Und die würde nämlich vor allem den Verkehr und auch die Gebäudewirtschaft, also die Wohnung von Menschen treffen. Also Kosten würden letztlich beim Verbraucher einzeln ankommen. Herr Wollner, was sagen Sie? Es gibt ja immer dieses Argument, dass diejenigen, die ihre Art und Weise, zum Beispiel mit dem Auto zur Arbeit zu kommen, nicht ändern können, weil es keine Bahn gibt. Sie können nicht umsteigen. Das heißt, sie haben eigentlich keine Möglichkeit, sich klimafreundlicher zu verhalten. Werden die durch eine CO2-Steuer ungerecht behandelt und über Gebühr belastet?
Das als Einwand gegen eine CO2-Steuer zu verstehen, halte ich ein Stück weit für irreführend, weil eine CO2-Steuer ja primär ein Instrument der Klimagerechtigkeit, wenn man das so sagen möchte, ist und wenn überhaupt nur sekundär ein Instrument, was am Standard der sozialen Gerechtigkeit gemessen werden sollte. Die CO2-Steuer ist primär dazu da, dazu beizutragen, dass wir die Paris-Ziele erreichen, unsere CO2-Emissionen reduzieren. Die Steuer sollte natürlich auf eine sozialverträgliche Art und Weise ausgestaltet sein. Man muss sich aber auch die Frage stellen, ob nicht andere Politikinstrumente besser dazu geeignet sind, Probleme der sozialen Gerechtigkeit zu lösen und damit auch die vielleicht vom Standpunkt der sozialen Gerechtigkeit her gesehenen Probleme einer CO2-Steuer auszugleichen. Eine Frage wäre, wie werden die Einnahmen aus einer CO2-Steuer beispielsweise ausgegeben? Können die Einnahmen so ausgegeben werden, dass beispielsweise öffentliche Infrastruktur gestärkt wird, dass Alternativen zum Auto geschaffen werden? Können die Einnahmen so ausgegeben werden, dass das Problem der sozialen Ungerechtigkeit direkt angegangen wird, sodass diejenigen, die unter einer erhöhten Abgabe leiden, an anderer Stelle einen Ausgleich erfahren?
Frau Gnadt, wie sehen Sie das ökonomisch, dieses Problem, dass vor allem einkommensschwächere Haushalte da über Gebühr belastet werden, weil eben absehbar die Spritpreise steigen, Wohnnebenkosten vermutlich steigen werden, auch die Stromrechnungen steigen? Stimmt das ökonomisch so, dieses Argument, dass das einfach ungerecht ist manchen Leuten gegenüber?
Es ist immer die Frage, unter welchem Gesichtspunkt man an eine Konzipierung einer Steuer geht. Wenn man Verhalten ändern möchte, dann ist dieses sogenannte Verursacherprinzip durchaus eines, mit dem man effektiv auch versuchen kann, das Verhalten zu ändern. Und das ist ja eines der Ziele auch dieser Steuer. Das vorab. Natürlich, und da schließe ich mich Herrn Wollner an, muss man dann gucken, wie sich so eine Steuer sozial auswirkt. Da gibt es unterschiedliche Steuern. Man kann auch sagen, dass die Tabaksteuer ist auch sozial nicht gerecht, weil davon auch tendenziell Leute betroffen sind mit niedrigerem Einkommen. Das heißt, dieses Prinzip der Steuergerechtigkeit und der Verteilung der Steuerlast ist gar nicht unbedingt jetzt beschränkt auf diese CO2-Debatte. Die hat man eigentlich immer. Weshalb diskutiert man das auch auf europäischer Ebene? Warum sagt man nicht einfach, das ist Ländersache? Steuern sind eigentlich ein primäres Recht des Nationalstaates in Europa. Und wenn man darüber nachdenkt, unabhängig jetzt der Verteilungsgerechtigkeit, wo man diese Steuer ansetzt, dann würde ich mich immer für die europäische Ebene aussprechen, weil man damit sagen, Unterschiede und Ungerechtigkeiten zwischen den Staaten, dass dann einige Staaten sich zurücklehnen und einfach mal die anderen machen lassen, vermeiden kann. Also dieses sogenannte Level Playing Field ist ein starkes Argument, diese Debatte auf europäischer Ebene zu führen.
Nun wollen wir über einen zweiten Weg reden, viel Geld zu bekommen, nämlich ein in gewisser Weise utopisches Projekt, die Finanztransaktionssteuer. Damit würde der Handel von Aktien, von Anleihen, von Derivaten in der gesamten EU besteuert. Und das wird eigentlich seit der Finanzkrise 2007, 2008 auch diskutiert. Bislang allerdings sehen wir, dass Finanzminister Olaf Scholz eine Art Mini-Steuer zumindest in Aussicht gestellt hat. Die würde im Fall der Fälle nur auf Aktiengeschäfte gelten, nicht wie ursprünglich geplant auf Derivate. Und bislang machen nur 10 Länder in Europa mit. Herr Wollner, wenn wir mal ganz theoretisch bleiben, warum würde die Finanztransaktionssteuer Europa gerechter machen?
Eine Idee, die in dreierlei Hinsicht für mehr Gerechtigkeit in Europa sorgen würde. Erstens würde sie für mehr demokratische Gerechtigkeit in Europa sorgen, weil sie die Handlungsfähigkeit von demokratischen Akteuren stärken würde. viele Steuern, und das ist klassischerweise das Instrument, was demokratischen Akteuren zur Verfügung steht, viele Steuern funktionieren innerhalb eines nationalstaatlichen Kontexts nicht mehr und schränken die Handlungsfähigkeit von politischen Akteuren ein. Sowas wie eine internationale Finanztransaktionssteuer würde den Instrumentenkasten, den Werkzeugkasten von demokratischen politischen Akteuren erweitern, Finanzmärkte stabiler gestalten, Anreize setzen, schädliches Verhalten auf Finanzmärkten, spekulatives Verhalten vermeiden, dem Nationalstaat oder der Europäischen Union ein wichtiges Politikinstrument an die Hand geben. Zweitens würde eine Finanztransaktionssteuer auch für mehr soziale Gerechtigkeit sorgen. Wohlhabende wären stärker von so einer Steuer betroffen als diejenigen, die gar nicht über genug Mittel verfügen, um auf Finanzmärkten aktiv zu sein. Die Mittel, die durch eine Finanztransaktionssteuer generiert werden würden, wiederum könnten auf eine sozial gerechte Art und Weise verteilt werden. Und drittens würde eine Finanztransaktionssteuer auch tatsächlich für mehr Fairness oder Gerechtigkeit in der europäischen Kooperation oder Zusammenarbeit sorgen. In der Bewältigung der Krise war eins der Hauptprobleme, dass diejenigen, die für die Krise verantwortlich waren, an den Kosten, die bei der Bewältigung der Krise angefallen sind, gar nicht beteiligt wurden. Die Kosten wurden auf die Allgemeinheit abgewälzt. Diejenigen, die primär auf Finanzmärkten aktiv sind und durch ihr Verhalten zur Krise beigetragen haben, wurden an den Kosten nicht beteiligt. Eine Finanztransaktionssteuer wäre eine Art und Weise, diejenigen, die verantwortlich sind, auch an der Bewältigung der Kosten zu beteiligen, würde zur Fairness der Kooperation auf Finanzmärkten beitragen.
Sie haben jetzt unter anderem den Punkt der sozialen Gerechtigkeit angesprochen, dass diejenigen, die eben in Aktien anlegen, dann auch mehr dafür zahlen müssten, dass sie das machen. Frau Gnad, ich würde da gerne drauf gucken, weil es kommt immer wieder das Argument, unter anderem von Banken, aber nicht nur, dass die Belastung einfach weitergegeben würde. Also, dass am Ende der kleine Sparer sozusagen zahlt, indirekt oder direkt, weil er eben eine private Altersvorsorge hat oder andere Anlagemöglichkeiten, und das eben den kleinen Sparer dann immer betreffen würde. Kann man sagen, dass aus diesem Blickwinkel eigentlich eine Finanztransaktionssteuer am Ende genau denjenigen schadet, denen es nützen soll, nämlich kleinen Sparern?
Es wundert mich nicht, dass die großen Banken immer den kleinen Sparer oder die kleine Sparerin anführen, wenn es um ihr Geschäftsmodell geht. Das ist auch zum Teil natürlich die etwas ritualisierte Drohantwort auf solche Regulierungsvorschläge, denn es ist klar, dass der Finanzsektor natürlich erstmal an solchen Abgaben nicht interessiert ist. Ob es sich dann auf den kleinen Sparer durchgereicht wird, die Gefahr besteht natürlich. Jede Form von Abgabe oder Kosten eines Unternehmens können auf dann die Endkonsumenten abgewälzt werden. Der springende Punkt, ob das dann passiert, hat was damit zu tun, wie gut auch der Wettbewerb funktioniert zwischen den Banken. Und da kann man auch wieder die Brücke zu Europa und dem europäischen Markt schlagen. Wenn der Bankensektor und der Finanzsektor gut integriert ist und es über die europäischen Mitgliedstaaten hinaus Wettbewerb unter den Finanzinstituten gibt, ist die Chance, dass alle Kosten heruntergereicht werden, etwas kleiner, als wenn sich die Banken in ihrem heimischen Markt als die großen Monopolisten aufstellen. Da ist natürlich dann relativ viel möglich, was auch versteckte Kosten angeht.
Lassen Sie uns jetzt gucken, wie könnte man dieses Geld sinnvoll einsetzen, um Europa gerechter zu machen, um für mehr Verteilungsgerechtigkeit auch in Europa zu sorgen. Und ein Vorschlag, der in diesem 12-Star-Band eben gebracht wird, ist der des europaweiten Grundeinkommens. Also das bedeutet, dass die EU jedem legalen Bürger, jeder legalen Bürgerin ein moderates Grundeinkommen zahlt. Und das, so das Argument, würde eben das Gefälle von Armut und Reichtum verringern. Was sagen Sie, Frau Gnad? Stimmt das? Macht das die EU direkt gerechter, wenn wir sowas hätten?
Aus so einer Einkommensperspektive würde so ein Instrument die EU auf jeden Fall gerechter machen. Und es gibt auch gute Gründe, weshalb man versucht, die Einkommensungleichheiten in Europa zu verringern. Wenn es sehr große wirtschaftliche Unterschiede in den Ländern gibt, in den Einkommen, ist es sehr schwer, eine Währungsunion zu haben, die für alle Länder funktioniert. Und auch politisch kann es ein Argument geben, Unterschiede zu verringern, weil es schwer ist, wenn die Länder zu unterschiedlich sind, wirtschaftlich gemeinsame Politik zu machen und auch die abgehängten Regionen mitzunehmen. Das gesagt, würde ich mich aber für so einen Vorschlag nicht unbedingt einsetzen, weil ich glaube, dass hier die Erwartungen, was die EU direkt für die Bürgerinnen und Bürger tun kann, zu groß ist, und die würden auch enttäuscht werden. Das heißt, die Frage für mich ist wirklich die grundlegende Frage, welche direkte Rolle soll Europa in den Sozialsystemen haben. Und da würde ich wahrscheinlich immer einen Schritt zurücktreten und sagen, über Mindeststandards kann man reden. Man kann auch darüber reden, über Best Practice. Man kann auch darüber reden, dass man sich austauscht, welche nationalen Standards es geben sollte und die versuchen anzugleichen. Aber diesen direkten Transfer halte ich für einen Schritt zu weit für die EU.
Herr Wollner, es gibt auch immer wieder das Argument, was auch philosophisch ist, zu sagen, ein Grundeinkommen für alle macht eigentlich Ungleiches gleich. Also weil Menschen einfach ungleiches Verhältnis haben, beispielsweise durch Erbe und so weiter, wird das gleich gemacht. Ist es ungerecht, wenn jeder Mann das Gleiche bekommt, egal ob er von vornherein privilegiert ist oder nicht?
Das hängt von der Frage ab, was man darüber denkt, was soziale Gerechtigkeit erfordert. Wenn man denkt, dass es bei der sozialen Gerechtigkeit um eine Form der Gleichheit oder der Vermeidung von Ungleichheit in Einkommen und Vermögen geht, dann ist das natürlich kein Ziel, was man durch ein bedingungsloses Grundeinkommen erreichen würde, weil alle vom bedingungslosen Grundeinkommen gleichermaßen profitieren, egal was die Ausgangsvoraussetzungen sind. Und das sind tatsächlich auch philosophische, gerechtigkeitsbasierte Argumente, die gegen sowas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen sprechen. Wenn man darüber im Zusammenhang mit der Europäischen Union nachdenkt, ein steuerfinanziertes, bedingungsloses Grundeinkommen, die Euro-Dividende, wie Philipp van Paris das nennt, ist nicht klar, dass eine drastische Mehrwertsteuererhöhung in Griechenland beispielsweise dazu genutzt werden sollte, um Luxemburger Bankern ein zusätzliches Einkommen von 200 oder 300 Euro im Monat zu finanzieren. Also ich glaube, es gibt gewichtige philosophische Argumente, die gegen die Gerechtigkeit eines bedingungslosen Grundeinkommens sprechen. Ich glaube aber auch, dass es politische Argumente gibt, die dagegen sprechen. Es ist wieder die Frage, wie setzen wir unser politisches Kapital ein? Ich glaube, wenn man den politischen Willen und die politische Macht hat, sowas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen tatsächlich umzusetzen. Und ich glaube, die Widerstände werden da größer sein, als Befürworter des Grundeinkommens es häufig annehmen. Wenn man diese Macht hat, dann hat man aber auch die Möglichkeit, ganz andere Dinge umzusetzen und nicht unbedingt bei einem Grundeinkommen stehen zu bleiben. Die Gefahr besteht, glaube ich, auch, dass sowas wie ein Grundeinkommen dazu genutzt werden könnte, um den Rückbau von Umverteilung und wohlfahrtsstaatlichen Maßnahmen in anderen Bereichen zu betreiben. Das heißt, ich glaube, man ist aus strategischen Gründen nicht gut beraten, sowas wie ein europäisches Grundeinkommen zu verfechten. Und es gibt die genannten philosophischen Einwände. Das ist vielleicht auch einer der Punkte, wo man die Frage, wie erzeuge ich Einnahmen und wie gebe ich das Geld aus, wie wird das in Politikinstrumenten kombiniert, wo man diese beiden Aspekte nicht vollständig voneinander trennen kann. Ich wäre zum Beispiel ein größerer Fan von so einer Art Grundeinkommen oder Euro-Dividende, die nicht steuerfinanziert ist, sondern sich beispielsweise aus Kapitalerträgen speist. Wenn Firmen an die Börse gehen, sogenanntes Initial Public Offering vollziehen, könnte man einen Teil der erwirtschafteten Summe einstreichen. 10% gehen in einen Fonds, aus dem dann beispielsweise eine Euro-Dividende finanziert wird. Würde, glaube ich, zumindest einen großen Teil des Gerechtigkeitsproblems lösen.
Den Punkt würde ich gerne als Ausblick nehmen. Wir sind nächstes Jahr, nach der Wahl, wird es intensiv in Europa darum gehen, wofür wird das europäische Geld, wofür wird der europäische Haushalt verwendet. Und das ist auch eine politische Richtungsentscheidung. Wofür steht Europa? Was soll Europa leisten? Und deshalb sind diese Fragen, wofür soll es sein Geld ausgeben, etwas losgelöst von diesen Einzelinitiativen, sind Fragen, die uns in den nächsten 1 bis 3 Jahren definitiv politisch beschäftigen werden.
Vielen Dank, Katharina Gnad und Gabriel Wollner. Danke für Ihre Einschätzung und für dieses Gespräch.
Danke.
Das waren Katharina Gnad von der Bertelsmann Stiftung und Gabriel Wollner, Philosoph an der Universität Bayreuth. Das war Sein und Streit für heute. Ich bin Stefanie Rode. Machen Sie es gut.
Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.